Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Mein Name ist Jochen Siegert und ich habe mit mir den lieben André Bajorat. Hallo André.
Hallo Jochen, hast du es eilig heute? Ich habe dich gerade am Anfang fast gar nicht verstanden, welche Folge das ist.
Die 240. Ist schon zu viel Routine drin in den letzten Podcast, dass ich jetzt so schnell runterrassel. Ja, ich glaube, das ist der letzte Podcast für dieses Jahr. Kann das sein?
Ich glaube, also vielleicht machen wir nächste Woche noch einen, aber um es euch zu offenbaren, es ist der 23.12. am späten Nachmittag, also einen Tag vor Heiligabend, und die meisten aus dem Team sind jedenfalls schon irgendwie abgetaucht, ne?
Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt vor Weihnachten rausbringen oder erst am Freitag, den 27. zum Podcast-Freitag. Müssen wir mal gucken.
Weiß ich auch nicht. Hast du ja in der Hand.
Ja, genau. Deswegen, ich muss mal gucken. wir wollten wieder mal die News des Monats machen. Die liebe Christina Casala hat bei uns im Blog ja die News des Dezember zusammengestellt. Und wir hatten ja überlegt, dass wir regelmäßig uns in der alten Form zusammensetzen und die News kommentieren. Und insofern ist das auf monatlicher Basis eine wunderbare Möglichkeit. Da macht die Christina die News des Monats als kuratierte Journalistin oder als Journalistin kuratiert sie die zusammen und wir können die dann wunderbar bashen oder kommentieren oder hypen oder was auch immer dann die Christina an News zusammengestellt hat.
Ja, kommentieren ist, glaube ich, der richtige Begriff, ne? Also was dann die Leute daraus machen, was sie hören, ist eine andere Frage.
Genau, und was sie dann unter bashen verstehen. Genau. Ja, aber bevor wir reingehen, der Dank an unsere lieben Sponsoren, an die Kollegen von Mastercard, internationales Payment Scheme, und ich weiß nicht, ob sie heute betroffen waren von der Outage. Ich kriege bei Twitter sehr viel Informationen mit, dass im Moment Kartenzahlungen nicht funktionieren am Tag vor Weihnachten.
Ui. Ja, also ich habe gerade eine neue Kaffeemaschine gekauft und das funktionierte einwandfrei mit meiner Apple Pay Karte.
Also ich war gerade eben Mittagessen, da funktioniert das Apple Pay Bezahlen mit Mastercard auch sehr gut. Also insofern, keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine Girocard. Oh, kann ja gar nicht sein. Nein. Egal, also auf jeden Fall, bei Twitter gibt es im Moment mit massive Beschwerden und auch Fotos von Real und Mediamarkt, wo die Aufsteller aufgestellt haben, dass im Moment keine Kartenzahlung möglich ist.
Wow.
Dann der liebe zweite Sponsor, die Kollegen von smartsteuer.de/fintech. Steuererklärung. Jetzt vielleicht auch über die Tage an Weihnachten und Silvester die Möglichkeit, schon mal die Steuererklärung für 2019 anzufangen. Also ich mache das zumindest. Tu mal die Belege raussuchen. Insofern ein bisschen ruhige Zeit, da kann man dann mit diesem nervigen Thema mal anfangen. Und die Kollegen von Fincomp stellen sich jetzt selbst vor.
Grüezi, mein Name ist Stefan Frey und ich bin Firmenkundenberater bei Fincompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. Fincompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen, www.fincompare.de.
Ja, André. Jochen, ich habe gerade mal kurz getwittert, während wir den Werbespot gedanklich gehört haben. Ich habe gerade ein Bild von Real gefunden. Liebe Kunden, aufgrund des hohen Zahlungsverkehrs in ganz Deutschland sind die Verbindungen unterbrochen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Scheint ein Netzbetreiberproblem zu sein, oder?
Ja, also ich bin jetzt gerade vom Bahnhof hier vom Mittagessen hierher gelaufen, habe da ein bisschen geguckt. Einige schreiben, es funktioniert wunderbar, andere sagen, es gibt ein Problem. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass Mastercard, Visa und Girocard pauschal ausfallen, denke ich eher, dass Netzbetreiber oder Acquirer Problem ist.
Saturn, Mediamarkt und Co.
Jetzt ist die Frage, wer der große Acquirer von denen ist, beziehungsweise wo der Netzbetreiber ist.
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber die machen jedenfalls, die machen relativ viel Lastschrift, glaube ich, immer noch. Ne? Also ich glaube, da ist irgendjemand, der nicht nur Girocard macht, sondern auch mit der Girocard nach Lastschriften zieht. Ne?
Ja, wobei, wenn die Lastschrift nicht funktioniert, dann machst du ja Fallback dann Girocard oder umgekehrt. Also von da, das kann es eigentlich nicht sein.
Da hast du recht, was ich nur sagen will, da ist irgendein Netzbetreiber, der in der Regel auch beides offensiv anbietet.
Genau.
Naja, so ja. Zumindest bei diesem Mediamarkt funktioniert es wieder. Egal, so, Thema abgehakt.
Ja, lass uns mal die News anschauen, die liebe Christina zusammengestellt hat. Mhm. Finanzcheck wurde mitverkauft zusammen mit Autoscout an den Finanzinvestor Hellman Friedman.
Ja, das war ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Die wollten ja generell die ganze Scout-Gruppe schon längere Zeit wieder erwerben und da gab es ja ein Veto. Aber jetzt hat man halt Teile wohl rausgelöst und Finanzcheck ist also vor knapp anderthalb Jahren, würde ich sagen, ungefähr, ne, verkauft worden an die Scout-Gruppe und jetzt in einem Aufwasch mit Autoscout rausgelöst worden, macht wahrscheinlich Sinn. Also wenn du den Finanzcheck anguckst, es war ja so die Diskussion, als die übernommen worden sind oder gekauft worden sind von der Scout-Gruppe, dass dort die Risk Engine im Grunde genommen das Asset war, was die Kollegen nutzen wollten. Und das passt natürlich eigentlich ganz gut zum Thema Autokauf. Ne? Also Auto kaufen und Risikomanagement für den Kredit ist ja super eng zusammen und insofern macht das, glaube ich, Sinn.
Absolut, absolut.
Stolzer Preis, ne?
Ja, 2,9 Milliarden. Und vor allem, wenn mich meine grauen Zellen nicht in irgendeiner Weise in verlassen haben, glaube ich, dass Hellman und Friedman ohnehin schon mal die Scout24-Gruppe besessen hat. Ne?
Hatten
und dann weiterverkaufen jetzt wieder. Also insofern, die kennen den Laden sehr gut.
Ja, also wer dann auch 3 Milliarden ausgibt, der wird wahrscheinlich wissen, wofür er es ausgibt. Der möchte wahrscheinlich vorher wissen, wofür er es ausgibt. Und wahrscheinlich wussten die Kollegen und Kolleginnen wahrscheinlich so gut wie kaum andere, was sie da jetzt wieder erwerben. Also genau. Glückwunsch. Glückwunsch genau. Nach Hamburg und Glückwunsch nach Berlin, oder? Oder ist es München, Scout?
Genau.
Ich weiß gar nicht genau.
Egal. Also Immobilien-Scout ist Berlin, Autoscout kann sein, dass München ist.
Ich glaube auch, München. Egal. Nächstes Ding.
Penta, die ja von Findlib übernommen wurden, haben eine Kooperation mit SumUp und die Überschrift von der Christina war, Penta ist 2019 viele Kooperationen eingegangen. Also passiert sehr viel.
Naja, nicht nur SumUp, sondern das war das erste, wo dann so ein bisschen Offline-Geschäft auch in das ganze Modell mit reingekommen ist. Das fand ich ja generell schon super spannend, was diese Kooperation, dass du eigentlich total naheliegend, ne? Also ist, glaube ich, auch ein Thema, was du auf der PEX auch mit dem Marc diskutieren wirst, ganz generell, wie diese Modelle auch zusammenfließen können. Ne? Also das Thema Card-Issuing und dergleichen und Acquiring und auch möglicherweise Zahlungsverkehr. Aber das macht ja total Sinn, hier SumUp, das Terminal und die ganze Abrechnung sofort zu verbinden mit dem Businesskonto. Also ist total naheliegend, wie ich finde. Und gleichzeitig haben sie aber auch noch mal eine Kooperation gestartet mit Evoca, also für das Thema Kredite. Also das heißt, Penta baut da nicht jetzt alles selber auf, so wie wir das früher immer gesehen haben bei Banken, dass sie alle, ich sag mal, Dienste, Services rund über das Konto selber aufgebaut haben, sondern gehen hier in den Bereich Geschäftskunden einen sehr, sehr ähnlichen Weg, wie wir es bei Number 26 im Privatkundenbereich gesehen haben, aus meiner Perspektive, dass du dir den Best-of aus dem jeweiligen Vertical oder aus dem jeweiligen Angebot herausnimmst und mit dem eine Kooperation eingehst. Und hier scheinen die Kollegen von Penta Evoca und SumUp für zwei Themen rausgesucht zu haben. Und da werden mit Sicherheit noch andere folgen. Also da, ich würde sagen, sieht man jetzt auch schon so die Fußstapfen von Marco, ne? Marco Ventin, der ja jetzt seit einem guten halben Jahr, dreiviertel Jahr wieder dort in Amt und Würden ist als CEO, ist ja auch jemand, der sehr, sehr stark von seinem Netzwerk und von seinen Kooperationen lebt.
Ja, und also die Strategie ergibt total Sinn. Vor allem, wenn ich mir die jeweils Besten in dem Vertical raussuche und die integriere, habe ich natürlich in Summe das allerbeste Produkt und kann natürlich auch eine viel bessere Produktleistung bringen als ein 0815 Firmenkundenkonto der Sparkasse, der Raiffeisenbank oder der Postbank oder der Commerzbank. Insofern, das ist im Wettbewerb auch nicht zu unterschätzen, wenn Sie hier da die Kooperationen machen und dann da wirklich die Creme de la Creme der Fintechs und der integrierten Lösungen anbieten.
Mhm. Super. Absolut, sehe ich auch so. Guter Weg.
Student Finance hat ein Investment bekommen. Das ist so ein Studentenfinanzierungs- oder Studiumfinanzierungs-Startup. Ich kenne die nicht. Kennst du die?
Nee, aber das ist ein Thema, wo ich ja, habe ich glaube ich schon mal irgendwann auch gesagt hier im Podcast, auch ein bisschen parteiisch bin, weil ich die Kollegen von Deine Studentenfinanzierung sehr gut kenne. Und auch dort selber als Business Angel irgendwann mal mit investiert habe, ist ein Thema, was gerade in Europa schon durchaus eine kleine Welle schiebt, aus den USA schon sehr, sehr lange bekannt, dass Studenten für ihr Studium wirkliche Finanzierungen aufnehmen. Hier in Deutschland lange Zeit und in Europa lange Zeit gar nicht so sehr beachtet und das kommt jetzt mehr und mehr. Insofern hat auch das Team, was hier von Student Finance in Madrid gegründet worden ist, hat dieses eine relativ kleine Finanzierungsrunde gemacht. Deine Studentenfinanzierung hat auch letztens nochmal eine kleine Finanzierungsrunde gemacht. Ist, glaube ich, ein Thema, was weiter wachsen wird. Und als Alternative muss man in Deutschland sagen, oder Ergänzung, nicht unbedingt als Alternative, sondern als Ergänzung zum staatlichen BAföG, was du ja in Deutschland noch als Parallelweg der Studentenfinanzierung hast, und den auch sehr stark genutzten KfW-Krediten, die du in Deutschland halt auch hast, die aber halt in Summe alle immer super, super, super manuell noch zu beantragen sind. Und du musst sie, also vielleicht jetzt tauche ich da gerade tiefer ein, weil ich ein bisschen was davon kenne, und du musst sie für jedes Semester neu beantragen. Also es ist einfach echt auch ein absoluter Höllenjob, oder Höllenjob ist übertrieben, aber einfach ein in unserer heute so sehr digitalen Welt immer noch sehr analoger Prozess, der dann auch noch immer mit deinen Eltern zu tun hat, weil du von denen wieder Unterlagen benötigst, teilweise von Geschwistern Unterlagen benötigst. Und das Ganze in die digitale Welt, möglicherweise sogar in die mobile Welt zu übertragen, dabei helfen halt solche Startups, die momentan da entstehen, einige in Europa.
Und wie finanzieren die das? Also sprich, wo kommt die Liquidität her? Sind das Externe, die dann die Finanzierung geben? Also sind die eine Plattform oder haben die Venture Debt und finanzieren das? Oder
wie? Ist unterschiedlich. Aber so wie ich es bei der Studentenfinanzierung kenne, ist es so, dass sie auf der einen Seite den Prozess eigentlich erstmal nur digitalisieren und dann Vermittler sind, also wie du es gerade als Plattform wahrscheinlich meintest, und haben teilweise Kooperationen mit Sparkassen geschlossen, sind dabei auch mit der KfW Kooperationen zu schließen, die dann als Kreditgeber auftreten, und sind auch dabei, den BAföG-Antrag als solchen halt auch zu digitalisieren, also geben selber kein Geld raus, und haben aber halt auch nochmal mit Bain jemanden dabei, der halt neben der KfW, neben der klassischen Sparkasse auch bewusst nur Studien und Ausbildungsfinanzierungsmacht. Das ist entstanden irgendwann aus einem, ich glaube, aus der WHU heraus, von ein paar Absolventen aus der WHU, die halt so eine Regelung haben, das kennst du, weißt du, dass du deinen Kredit erstmal bekommst und dann nachher über dein Einkommen einen Teil zurückzahlst, also einen gewissen Prozentsatz deines Einkommens für die, keine Ahnung, ersten 5 oder 10 Jahre deiner Berufstätigkeit dann zurückzahlst. Also da gibt es verschiedene Arten, also eher Plattform, kein eigenes Venture Debt, jedenfalls nicht die Modelle, die ich heute kenne, sondern halt den Prozess digitalisieren, das Risiko ein Stück weit rausnehmen und vor allen Dingen die Unterlagen vollständig aufbereiten.
Okay. Ja, macht Sinn. Vor allem im Kontext, dass anders als bei dir und bei mir ja mittlerweile das Studium nicht mehr gänzlich kostenlos ist, sondern nur noch der Bachelor und der Master kostet dann relativ viel Geld.
Ja, und auch immer mehr auch private Universitäten auch in Deutschland entstehen. Ne? Ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut ist, ist eine andere Frage, aber ist einfach nur mal mittlerweile eine Realität, die wir immer mehr sehen. Ne?
Ja. Gut, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Unsere lieben Freunde, die Sparkassen, yay, haben nun Apple Pay. Yay. Also insofern, die nächste Welle von Apple Pay ist gestartet. Neben den Sparkassen auch die Commerzbank. Und ich weiß gar nicht, wer sonst noch dabei war. Norris Bank und LBBW sind noch dabei. Ja. Und die Volksbanken, Raiffeisenbanken, die ja im Sommer großartig mit einem animierten GIFs von Champagner, Freude spritzenden Menschen die Unterzeichnung des Vertrags mit Apple Pay verkündet haben und den Launch von Apple Pay noch im Jahr 2019, die gucken in die Röhre.
Was mir aufgefallen ist bei der Meldung, und das hatte ich aber schon vorher gesehen, es gibt ja 8 Sparkassen, die nicht mitmachen, ne?
Genau, die beobachten den Markt. Wir wollen noch mal gucken. Ich meine, das sind Ostsparkassen. Jetzt kenne ich natürlich das Modell nicht, das interne Sparkassenmodell, wie sowohl der Marketingzuschuss als auch die Projektkosten von Apple Pay intern getragen werden. Es kann natürlich so sein, dass ich jetzt als kleine Sparkasse mit einem relativ geringen Kreditkartenanteil und eine Bevölkerung, die jetzt nicht so digital affin ist, sehr viele Umlagen bezahlen muss und da kein Business Case habe. Und insofern, das kann natürlich der Grund sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Sparkasse heutzutage immer noch sagt, wir beobachten den Markt und wirklich mit Mobile Payment sich durchsetzt.
Was ich damit nur sagen will, ein bisschen Randbemerkung ist, das zeigt wieder ein Kernproblem der Sparkassen. Dezentrale Entscheidungen, dezentrale Organisationen mit super vielen Chancen, die da drin stecken können, aber für solche Produkte einfach ein einziger, aus meiner Perspektive jedenfalls, Pain in the Ass.
Ja.
Horror. Naja,
auf jeden Fall, Sie haben es jetzt und bei Finanzszene gab es auch ein Artikel, dass sie irgendwie über 200.000 Karten angeblich schon aktiviert hätten und die Transaktionszahlen weit über den internen Planungen sind, soweit nichts Neues, weil das hatten wir damals bei der Deutschen Bank, das hatten wir bei der Commerzbank, Comdirect Bank, das hatten wir bei der HVB, bei allen Apple Pay Banken war das und so natürlich auch bei den Sparkassen. Insofern Gratulation, dass sie den Druck jetzt gemacht haben. Ich konnte leider nicht umhingehen, als die damalige Pressemitteilung nochmal zu suchen, die Sparkassen rausgebracht haben am Tag des Apple Pay Launches, wo sie gesagt haben, naja, also Mobile Payment wird sich nur dann durchsetzen, wenn zumindest die Girocard das macht und wenn die NFC-Schnittstelle offen ist. Die Realität ein Jahr später, NFC-Schnittstelle ist weiterhin zu, zwar gesetzlich offen, aber de facto zu und die Girocard ist nicht dabei und es hat sich durchgesetzt. Da war mal wieder jemand ganz, ganz gut in der Prognose.
Also ich muss jedenfalls sagen, die verwirrten Blicke von Menschen an Kassen sind verschwunden, wenn du mit der Apple Watch bezahlst. Ja. Gibt's nicht mehr. Ja. Also insofern, wo du das Wort durchsetzen, das kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber mein Gefühl ist auch, dass es jedenfalls in den Gebieten, wo ich unterwegs bin, und ich bin nicht nur in Ballungsräumen unterwegs, Ballungszentren unterwegs, hat sich das wirklich durchgesetzt, beziehungsweise Menschen verstehen, dass es das gibt und gucken dich nicht mehr verwirrt an oder wollen hier die Apple Watch von der Hand reißen, um sie dann in den Schlitz reinzustecken. Das passiert nicht mehr.
Also mir ist vor Monaten es passiert, und es war relativ früh nach der Einführung von Apple Pay, dass ich samstags beim Lidl war, mit meiner Apple Watch bezahlt habe und dann eine Frau die Kassiererin mich groß anschaut und meint so, Sie sind heute schon der Zweite, der mit der Apple Watch bezahlt.
Ich hatte kürzlich witzigerweise hier in so einem kleinen Geschenkeladen die Situation, dass ich bezahlte mit der Apple Watch und eine Dame hinter mir war und die war, wie alt war die? 65 oder sowas? So, oh, das habe ich auch. Also die Uhr, ne? Aber hatte schon ihre EC-Karte in der Hand, ihre Girokarte in der Hand, weil sie dachte, weil auf dem Terminal stand halt auch nur drauf EC-Kartenzahlungen und ich habe einfach meine Mastercard draufgehalten und klappte natürlich wie meistens. Meine so, oh, das geht jetzt bei Ihnen auch hier und war auch völlig, dachte ich also, okay, es ist wirklich angekommen, ne? Also das ist jetzt nicht mehr nur irgendwo bei den jungen Hipstern in Berlin-Mitte der Fall, sondern ich sehe es sogar hier in Pinneberg in einem kleinen Geschenkeshop bei einer Dame, die ich eher als Oma bezeichnen würde.
Ja.
Ja. Nächstes.
Ein Startup, was ich noch nie gehört habe, Fintech OS aus Rumänien, hat eine Series A-Finanzierung von 12,7 Millionen, also wow, von Early Bird und OTP Ventures bekommen. Beeindruckend für eine Series A.
Absolut. Das ist halt ein Thema, was die Kolleginnen und Kollegen da machen, was halt eins ist, was wir im Podcast schon ein paar Mal gestriffen haben, ich glaube mit Raphael und auch wir beide schon mal, so dieses Thema Legacy in Banken und auch ein Stück weit Kernbankenerneuerung ist einfach eins, wo sich die wenigsten bisher herangetraut haben. Viele bauen halt oben Dinge, shiny Sachen auf der Kundenschnittstelle, aber so richtig nach unten bewegen sich halt die wenigsten. Es gibt ein paar Anbieter wie Backbase, die in seine Richtung gehen und natürlich gibt es auch aus Berlin, wie heißt sie denn nochmal, Mambu, die als Kernbanksystem neu unterwegs sind. Aber es gibt halt auch da noch nicht so viele, viele neue Gründungen, sondern der eine oder andere wie Finastra und sowas, die sind auch schon wieder fast schon ein Legacy-System oder auch eine QueerLogix. Und da kommen jetzt wieder so ein paar aus der Ecke, die, glaube ich, sehr, sehr stark API-getrieben zu sein scheinen. Und auch die, ich sag mal, der Begriff FintechOS bezeichnet oder ist ja fast ein Fingerzeig dahin, wo es hingeht, nämlich zu sagen, wir sind halt wirklich etwas sehr Offenes und öffnen halt auch ein Banksystem für Dritte, so wie wir es gerade bei den Kollegen von Penta auch beschrieben haben, dass du halt nicht alles selber machst. Und da werden aus meiner Perspektive noch ein paar Player entstehen in den nächsten Monaten und Jahren, die halt dann auch wahrscheinlich noch nicht ganz sehr schnell das Kernbanksystem erneuern, aber sich Stück für Stück nach unten graben und nicht an der Frontend-Seite bleiben, sondern halt eher sich in diese, in so eine Middleware reinbewegen. Also sowas wie N-Digit geht auch so ein bisschen in die Richtung, kennst du ja wahrscheinlich auch aus München, ne?
Ja.
Und in die Ecke werfe ich die so rein von der Kategorisierung. Ich hatte eine kurze Frage dazu auf Twitter, wo der Hartmut Gießen auch meinte, so, hey, das ist eher so Backbase, N-Digit, so in diese Richtung geht es. Also ist, glaube ich, ein gutes Thema und die Kollegen von Earlybird haben da ja manchmal auch, nicht nur manchmal, sondern häufig ein gutes Händchen. Ich glaube, das ist ein anderes. Es ist nicht Earlybird, sondern Earlybirds Digital East Fund. Aber das sieht für mich aus wie Earlybird, oder?
Ja, Earlybird hat zwei Fonds, den hiesigen Fonds und dann nochmal einen Partner in der Türkei.
Okay.
Und ich glaube, dass das der ist. Es kann aber auch jemand sein, der zufällig genauso heißt.
Okay, also lassen wir mal da stehen. Aber egal, welches Earlybird es jetzt ist, also wenn es die Berliner sind, dann haben die ja für das Thema auch echt in der Tat ein ganz gutes Händchen, weil die sind ja bei Mambu drin, die sind bei N26 drin und haben für solche Themen immer eine ganz gute Nase.
Bewiesen. Also ich bin jetzt gerade mal auf den Link gegangen, das ist Earlybird.
Ja, siehst du,
also, dann
die richtigen.
In dem Kontext wollte ich nur kurz sagen, Temenos als jetzt kein Fintech, aber als etablierter Anbieter für kein Bankensystem hat ja auch sowas schon gebaut. Die haben einen Marktplatz, wo Fintechs sich integrieren können, was ja dann den Schmerz auf der Bankenseite, die dann Temenos eingebaut haben.
Ja, bin ich bei dir. Das versuchen sie ja alle, auch eine Finastra und auch eine, wie heißen sie aus der Schweiz? Ich habe gerade QueerLogix gesagt, meinte ich
aber nicht.
Nee. Ich meinte, ich komme gleich noch drauf, wo der Karl ist. Da muss ich mal kurz gucken, wo ist denn der Karl? Sage ich dir gleich. Diese Fintech-Marktplätze klingen, glaube ich, immer super und sind, glaube ich, auch notwendig vom Mindset. Ich glaube, die Einbindung ist dann manchmal dann doch nicht ganz so leicht. Und insofern ist es manchmal, glaube ich, eher noch shiny. Da muss man, glaube ich, noch ein bisschen stärker werden. Avalok meinte ich. Da muss man noch ein bisschen wirklich stärker an den Use Cases arbeiten. Weil einfach nur ein Fintech auf so einem Marktplatz angebunden zu haben, ist ja noch nicht wirklich so richtig eine Lösung, die dann die Bank auch sofort einsetzen kann.
Ich glaube,
da müssen noch die Use Cases müssen, glaube ich, noch klarer definiert werden. Also ich habe da auch mit ein paar von den Kernbanksystemanbietern schon mal Gespräche geführt, bei Figo damals noch. Und das war immer, man ist sich immer einig, man muss da mehr zusammen tun. Und aus dem Konjunktiv, den wir immer wieder auch bei Payment und Banking haben, dann wirklich ins Machen zu kommen, ist dann immer noch der zweite Schritt, der dann noch nicht so häufig gelungen ist, aber der mit Sicherheit kommen wird. Also das meinte ich gerade, da wird noch viel passieren, weil wir diese ganze Legacy nicht so schnell ausgetauscht bekommen. Deshalb müssen dann auch mal Layer zwischenkommen, aus meiner Perspektive.
Ja, machen wir weiter. Wir haben ein neues Unicorn in Deutschland. Und zwar kein Fintech-Unicorn, sondern ein Insurtech-Unicorn. VFox hat eine wahnsinnige 251 Millionen Finanzierungsrunde gemacht und ist ein Unicorn. Beeindruckt.
Absolut. Also die haben ja auch eine mindestens Dual-Strategie, wenn nicht, was kommt denn nach Dual? Trial? Keine Ahnung. Also die machen ja
Schrotgewehr-Strategie.
Ja, so breit würde ich gar nicht unbedingt. Das klingt so beliebig. Aber ich glaube, was bei denen ja sehr klar war, dass sie das Thema Makler, also selber Makler zu sein, gemacht haben, wie so die allerersten Insurtechs, wie ein Knipp und sowas am Anfang, aber dann halt auch sofort für Makler was gemacht haben, also den Maklern, die ja eigentlich nah an den Kunden sein sollten, helfen, ihr Geschäft zu digitalisieren und dann auch eine eigene Versicherung rauszubringen. Glaube ich, mit One ist das, ne? Ist, glaube ich, die eigene Versicherung, wo es ja auch schon mal Zahlen zu gab und ist es wirklich so erfolgreich oder nicht. Aber Also ich glaube, durch diese Strategie der verschiedenen Wege haben sie, glaube ich, echt einen großen Erfolg. Und der Kollege, dessen Namen mir gerade wieder nicht der Gründer, ja, ist ja einfach auch super charismatisch und hat wahrscheinlich auch ein sehr, sehr gutes Näschen. Und das scheint ja in der Familie zu liegen, weil der Vater ja auch schon auch aus der Versicherungswelt kommt.
Julian Teike heißt er.
Julian
Teike. Teike geschrieben, Teike. Vielleicht auch anders ausgesprochen. Ja. Ich hab den ja beim Bitkom-Event gesehen und gesagt, sensationell, weil der auch ganz direkt dann halt auch sagt, was so die Nachteile des Versicherungsmodells sind und wo Kunden mal abgezockt werden, nicht abgezockt werden. Also sehr, sehr direkt und sehr cool. Ja, es zeigt, was im Insurtech-Bereich alles möglich ist, wenn man es richtig macht. Du hast ja schon ein paar andere ältere Insurtechs angesprochen, die das nicht so weit getrieben haben. Insofern beeindruckend, was der jetzt schon umgesetzt hat in kurzer Zeit.
Ja.
Dann Optail. Optail ist verkauft und zwar das US-Fintech Pioneer übernimmt Optail.
Also da müssen wir einen kleinen Disclaimer machen, ne? Also weil eine aus dem Team, nämlich Julia, ist ja mittlerweile bei Optail beschäftigt. Also insofern, da wird das auch alle ganz klar wissen, dass wir sozusagen jemanden aus dem Team haben, der bei Optail beschäftigt ist. Aber erzähl weiter.
Ja, Optail ist vielen, glaube ich, gar nicht so bekannt. Die sind bislang immer so ein bisschen unterm Radar gewesen sind auch gar nicht so groß, 75 Mitarbeiter. Aber sind ein relativ junger PSP. Und es zeigt, dass die ganze Konsolidierung im PSP-Geschäft weitergeht.
Naja, Optail hat aus meiner Perspektive immer eine etwas andere Rolle als der normale PSP gehabt. Aus meiner Brille, jedenfalls so, wie ich den Gründer immer verstanden habe. Und ich habe mir das ein paar Mal erklären lassen müssen, weil ich nicht so schnell bin im Verstehen. Der hat mir das immer so als eine Art Super-PSP im Grunde genommen erklärt, dass du als Händler mit Optail einen Vertrag machst und die dann für diese Transaktion den richtigen Weg routen, der für dich der effizienteste ist. Also effizient sage ich bewusst, weil es manchmal auf Speed ankommt, manchmal auf Preis ankommt, manchmal auf Risk ankommt. Aber sie im Grunde genommen für dich die Auswahl machen, dass du die beste Zahlvariante und das beste Routing hast, den besten Acquirer, den besten PSP, das beste Bezahlmittel, was dann irgendwo zum Einsatz kommen soll. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Magic, die in Optail drin steckt.
Ja, und das ist gar keine solche Magic. Ich habe das, oder jeder größere Händler hat das bei ein paar Bereichen ohnehin schon aufgebaut. Ich habe das zum Beispiel bei Bigport auch gemacht, dass ich mehrere Implementierungen für das gleiche Zahlverfahren, für die gleiche Akzeptanz gehabt habe und dann auch geroutet habe als Overflow-Routing oder eben Least-Cost-Routing, letztendlich das Beste rauszuholen. Und die haben das quasi dann institutionalisiert für die Händler, ohne dass der Händler sie eben selbst zu 100.000 Integrationen Verträge machen muss. Also man macht total Sinn, ist, was ich auch vorhin meinte, so neuere Generation der PSPs. Ich finde es nur schade, dass der jetzt in der so frühen Phase schon verkauft wurde.
Früh ist gut, weil Optail gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon seit 6 Jahren ungefähr, 7 Jahre.
Ja, aber guck dir an, wie lange die Pay-Ones schon existierten, bevor sie einen Exit gemacht haben. Insofern, das ist für mich immer noch ein kleiner, früher, frischer PSP.
Okay. Gut, die nächste Meldung, Jochen.
Alipay, die Kollegen sind nun der Akzeptanz bei DM in Österreich. Jetzt ist natürlich...
Sack Reis.
Ja, nee, natürlich Alipay immer in diesem Konglomerat mit Bluecode und Bluecode ist ja ein bisschen Steigbügelhalter für Alipay-Expansion nach Europa. So tun sie es selbst immer sagen. Jetzt weiß ich nicht, ob das so viel besser ist als irgendwie das von Bluecode aufgemalte negative amerikanische dominierte Payment. So oder so, die Alipay-Expansion geht weiter. Da ist auch, by the way, im Manager-Magazin ein relativ großer Artikel zu Alipay. Ich weiß gar nicht, ob das Management jetzt schon demnächst rauskommt, über die Alibaba und Alipay-Expansion nach Europa mit einem Zitat von dem lieben Markus Mosen und auch ein Zitat von mir drin. Die Kollegen da vom Manager-Magazin haben da relativ viel recherchiert und sind sehr spannende Artikel.
Wir werden ihn lesen.
Klarna hat ein Tech-Hub in Berlin aufgemacht.
Also aus meiner Perspektive war das eigentlich gar keine Neuigkeit, weil Klarna durchaus schon mal irgendwann ein Team in Berlin übernommen hat, nämlich damals die Cookies, wenn du dich erinnerst,
Peer-to-Peer-Payment
und Billpay. Und insofern schon Tech-Hubs dort hatte, aber jetzt geht es, glaube ich, in eine andere Dimension. Ne? Also man will, glaube ich, bis zu 500 Mitarbeiter in Berlin einstellen.
Richtig, ja, wobei es ist ja immer wieder mal das Gerücht, ob das Headquarter von Klarna nicht eventuell von Stockholm nach Berlin gehen sollte. Jetzt weiß ich zumindest, dass da auch eine C-Level-Rolle, eine prominente C-Level-Rolle auch für Berlin besetzt werden soll. Klarna tut es immer negieren, aber das Gerücht hält sich kräftig. Vielleicht ist der Tech-Hub nur der erste Schritt, um was Größeres zu machen in Berlin für Klarna. Mal gucken.
Fintech des Jahres waren sie, sind sie dieses Jahr geworden bei uns.
Richtig. Hast du mit denen eigentlich schon das Interview aufgezeichnet?
Nee, Nicole ist immer noch in der Terminfindung und die ganzen letzten Termine, da konnte ich nicht oder die Kollegen konnten nicht. Also das steht noch aus. Alle anderen drei hatten wir. Das dritte mit Trade Republic habe ich, glaube ich, letzte Woche aufgezeichnet. Das müsstest du eigentlich schon haben.
Ja, genau. Also wir haben ja die anderen beiden Interviews schon veröffentlicht und
ja, die hätte ich ja gerne mal neu aufgenommen, da war ich ja so krank.
nur bei dem einen. So, ja. Und für die lieben Hörer, weil es wurde ja angekündigt, dass dann nochmal die anderen zwei Interviews kommen. Also eins haben wir, das andere kommt dann hoffentlich demnächst. Dann können wir, kannst du ja vielleicht auch noch zum Tech Hub und zum Headquarter fragen.
Ja.
Smava gehört zu einem der Startups von einem Artikel, den ich noch, den ich schon geschrieben habe, der noch kommen wird bei Payment Banking, nämlich die geplatzten Vorsätze 2019.
IPO?
Wo ich nämlich gesagt habe, oder ein paar Sachen rausgesucht habe, wo Fintechs als auch Banken viel versprochen haben und wenig gehalten. Und Smava gehörte auch dazu, weil die haben im Januar ein IPO angekündigt. Der IPO ist nicht gekommen. Jetzt haben sie eine Kapitalerhöhung gemacht.
Vielleicht müssen wir den Alexander mal irgendwann einladen. Ist einfach auch echt ein Urgestein der Fintech-Branche und schon seit Jahr und Tag dabei. Das Modell ja auch mehrfach gedreht, was mal war. Und fände ich endlich mal spannend, den Alexander Atopé im Podcast oder auf einer Konferenz von uns zu hören. Also ich habe da zu wenig Einblicke. Also ich habe nur die ganzen News auch immer gelesen. Jetzt eine Kapitalerhöhung, IPO wieder verschoben oder abgesagt. Bin mir nicht sicher, was da jetzt wirklich richtig oder falsch oder wie man das werten soll. Habe ich wirklich gar kein Gefühl für.
Der liebe Sven Schmidt hat da im Deutschen Startup Podcast vor Monaten, also es war wahrscheinlich im Januar, Februar, März oder so, dazu eine These gehabt, dass das nämlich so ist, dass die Private Equity Investoren im Moment einen Exit-Kanal suchen und es dann eher darum ging, wer hat jetzt eigentlich den Lead im Exit? Hat es das Management-Team, sprich IPO, oder hat es der Private Equity Fund? Da dann in dem Kontext ein bisschen was versprochen wurde und parallel auch im Markt zwei verschiedene Stories lanciert wurden.
Okay. Ja, vielleicht müssen wir mit Sven nochmal einen Podcast zu Smava machen, wobei er dann auch ganz offen immer sagt, dass er mit, ja, ist eigentlich schon ein Wettbewerber, mit den Kollegen von Aux Money ja jetzt auch freundschaftlich verbunden ist.
Ja. Solaris Bank bietet Verwahrlösung für Kryptos an.
Ja, eigentlich ein Thema, was der Hartmut und der Frank und der Kilian ja jetzt auch, glaube ich, zweimal im Podcast hatten. Also kürzlich ja nochmal, als es dann nochmal besprochen wurde, was sich jetzt mit dem neuen Gesetz nochmal geändert hat. Und dann ja auch schon mal im Sommer, als sie ja die Angst hatten, dass das neue Geldwäschegesetz, was Geldwäschegesetz? Nee, Krypto-Verwahrgeschäftsgesetz oder wie auch immer das Ding da heißt. Ne? Ich glaube, das war's. Dass das möglicherweise Banken vor die Herausforderung stellt, dass man das ja gar nicht machen kann, weil das ja dann im Grunde genommen fast verboten geworden wäre für Banken. Aber was die Solaris Bank jetzt macht, ist eigentlich im Grunde genommen das Gleiche, was die Kollegen damals auch schon als Lösung in den Raum gestellt haben, nämlich eine eigene Einheit dafür zu bilden, ne? Eine eigene GmbH zu gründen, die dann neben der eigentlichen Bank steht und die dann für das Verwahren verantwortlich ist, ne?
Ja, ich glaube, die BaFin will da in diesem etwas dubiosen, Anführungsstrichen, dubiosen Kryptobereich eine klare Trennung herbeiführen. Und
ich glaube, es ging um das Risiko, ne? Also genau, um das Risiko und um die Einlagen und wie sowas, ne? Also ich bin nicht so genau verstanden, aber da bin ich jetzt aber wirklich auf einem halben falsch unterwegs, den Podcast mit Frank und mit Kilian hören und da weiß man dann genau, worum es geht.
Genau.
Und den Artikel von Hartmut lesen, den er ja bei uns auch gebracht hat, wo er dann nochmal schrieb, auch mit der Änderung, die jetzt nochmal in der Novelle drin war, hat sich für Banken nicht so viel geändert.
Jetzt können sie aber zumindest über der Tochtergesellschaft das, dass sie gar nicht machen durften.
Ja, genau, richtig.
Dann bleiben wir bei Krypto und bleiben wir bei der Solaris Bank, nämlich der ehemalige CTO und Blockchain Factory Mitarbeiter der Solaris Bank, der liebe Peter, ist ja zur deutschen zur Börse Stuttgart gegangen, um da die Krypto Exchange der Börse Stuttgart aufzubauen, die jetzt BSDEX heißt, wo man dort Bitcoin gegen Euro und vermutlich irgendwann demnächst andere Krypto Assets handeln kann. Mhm. Ja. Also letztendlich ein regulierter Marktplatz.
Genau, und ich glaube, das ist sowieso manchmal ein kleines Problem. Upsala, hörst du mich doch?
Ja, du bist so jetzt ein bisschen weiter weg.
Ja, ich glaube, ich gerade rausgezogen.
Bist ja, du da jetzt da? Besser.
Ja, okay, mein Stecker war rausgezogen. Ich glaube, du hast ja generell als regionale Börse jetzt nicht mehr so den besten Stellenwert gehabt in den letzten Jahren, ne? Und so ein bisschen Bedeutung verloren. Und insofern glaube ich, eine ganz interessante Rolle, die Börse Stuttgart da versucht einzunehmen, dass man sich da spezialisiert auf diese Digital Assets oder Crypto Assets, weil das ja die anderen Börsen, die größer unterwegs sind, momentan noch nicht so sehr getan haben, ne?
Ja, ich frage mich nur, ob die Börse mit ihrem regulierten Marktplatz tatsächlich an diese eher unregulierten Marktplätze, die da in Asien, USA existieren, mithalten können. Ob sie einen groß genugen Mehrwert liefern können, dass ich eben von den eigentlich etablierten Kryptobörsen oder Marktplätzen weggehe zur Stuttgarter Börse. Müssen wir mal schauen.
Ja, möglicherweise färbt dann doch das Image ab, also in positiver Hinsicht. Und das kann natürlich manchmal dann auch hilfreich sein, ne?
Ja, ja.
Gut, next one.
Dann Blackfin Capital Partners, sind das nicht die Franzosen?
Ja.
Okay, ja, die haben ein sehr schönes Office in Champs-Élysées, da war ich einmal, also sehr empfehlenswert, perfekte Lage, haben einen dritten Fonds aufgelegt in Höhe von sagenhaften 985 Millionen. Unglaublich.
Ja, das sind ja, ich glaube, die Partner sind ja alles mal irgendwann auch Gründer gewesen. Ne? Also das sind ja alles Leute, die mal irgendwann auch mal was erfolgreich gegründet haben, auch mit eigenem Geld am Anfang da reingegangen sind. Und jetzt haben sie, glaube ich, den dritten Fonds aufgelegt, auch mit externem Geld. Und investieren auch wirklich nur in Finanzdienstleistungen. Also haben wirklich einen totalen Fokus auf, also Fintech größer gedacht. Und also jeder Gründer, der Bock auf Growth hat und in Europa Geld einsammeln möchte, sollte auf jeden Fall dann das Büro, was du gerade beschrieben hast, auf dem Champs-Élysées versuchen zu besuchen und dort mit einem Scheck rauszugehen.
Die haben auch ein Office in Frankfurt, glaube ich. Das ist wahrscheinlich lange nicht so schön, der Champs-Élysées. Aber das ist auch, und deswegen finde ich auch die Summe so interessant, ist auch ein Later-Stage-Fonds. Wo wir ja festgestellt haben in der Vergangenheit, wo dann irgendwann die Fondsgrößen der klassischen deutschen VCs eben nicht mehr ausreichen oder der europäischen VCs nicht mehr ausreichen und dann per Definition amerikanische und chinesische VCs reinkommen oder Private Equity, Growth Fund, Investoren, wie auch immer man die nennen mag, dass da jetzt mittlerweile auch so ganz, 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 ganz langsam ein Ökosystem in Europa anfängt, sich zu etablieren, um größere Ticketsizes zu schreiben.
Mhm. Ja.
Upvest hat frisches Geld bekommen von Notion Capital, Partech Ventures, Speed Invest und Holzbrink Ventures. Mhm.
Das sind die Lungs, die für Exporo und für Bitwala und andere die Investmentplattformen bauen. Also im Grunde genommen Technologieanbieter für Krypto und für die Investitionsplattformen unten drunter. Da haben wir, glaube ich, schon mal, als wir über Exporo sprachen, kurz drüber gesprochen, dass ja auch einige der Dinge, die bei Exporo jetzt laufen, halt schlaues Crowdfunding und dann Blockchain-basierte Technologien stattfinden. Und diese Technologie kommt halt von Upvest, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ja. Und dann hat liebe Christian noch ein paar Personalien zusammengestellt. Es wird interessant, wir werden langsam erwachsen, so wie in großen Fachzeitschriften, wo dann irgendwann nicht nur die Meldungen kommen, sondern auch die Personalwechselmeldungen. So jetzt auch wie drei Personalien, ich finde das lustig. Jan-Peter Kind, der ehemalige Managing Director von der VTB Bank.
Du kennst ihn nicht?
Nee.
Na, natürlich kennst du ihn, weil er schon sehr häufig auf der BEX war, mindestens zweimal.
Echt?
Und ja, ja, klar. Jan-Peter Göllner Jung, oder jedenfalls wohnt er in Köln. Und ja, war lange Zeit bei der VTB und ist halt jetzt bei Fiona.
Da bin ich nicht in den reingelaufen bei der BEX.
Ja, ich kenne ihn ganz gut. Guter okay. Typ.
Ja, also hat gewechselt, ist jetzt bei so einem Asset Custody Provider.
Ja. Ja, dann wirklich spannend, weil er halt vorher wirklich ganz klassisch aus der Bankenwelt gekommen ist.
Bleiben wir in der Bankenwelt?
Hey, die erste CEO.
Frauke Hegemann wird CEO von der Comdirect. Normalerweise müsste man sowas feiern, aber ich befürchte, das ist nur ein sehr kurzes Intermezzo bis die Comdirect nicht mehr existiert.
Sei mal dahingestellt. Ich finde es super, dass sie es ist und dass sie auf Arno Walter folgt, der aus meiner Perspektive aber auch echt einen tollen Job gemacht hat bei der Comdirect in den letzten Jahren, der ja halt jetzt zurück nach Frankfurt geht, ne, als Bereichsvorstand Wells und Unternehmerkunden. Das wird ja sowieso interessant, was jetzt Anfang Januar bei der Commerzbank passiert, auch mit Ronald Bockhut, ne, der, glaube ich, am 1.1. in Frankfurt
anfängt. Der neue Firmenkundenchef, genau.
Der neue Firmenkundenchef, der ehemalige CEO der ING. Einfach ein geiler Typ. Das wird, glaube ich, echt eine interessante Alpha-Tier-Spielchen, die da in Frankfurt jetzt stattfinden in den nächsten Wochen und Monaten. Also, weil Arno ist ja jetzt auch kein Typ, wo ich sagen würde, so der stellt sich so in die vierte Reihe. Und Mandl ist ja nun auch mal da und Zielke ist auch noch mal da. Da sind ja ein paar Leute, die durchaus, ja, du kennst die ja teilweise auch ein bisschen besser sogar noch, ne?
Ja, wobei, also die neue Strategie bei der Commerzbank finde ich interessant, weil der neue Firmenkundenvorstand von der ING jetzt nicht wirklich ING Corporate Banking und Wholesale Banking Background hat, sondern Retail Banker ist und genau das andere jetzt andere Seite bei der Commerzbank macht. Man kann das auch interpretieren, ob da nicht vielleicht sogar für die Zukunft ein weiterer potenzieller CEO-Kandidat mit aufgebaut wird und reingeholt wird. Und der Arno Walter ist Anführungsstrichen eine Stufe nie der ist ein Bereichsvorstand von der Comdirect. Was sind da für ein Lärm oder wie war die da hinten?
Bei mir ist gerade Lärm, weil mein Hund gerade meine Frau begrüßt und hier die Türen auf sind und der Hund ungefähr 1,50 Meter hochgesprungen ist, weil Annette gerade aus der Praxis kam. Und ich höre das witzigerweise gar nicht so richtig, weil ich die Kopfhörer aufhabe, aber ich mache mal die Tür zu, warte, gib mir eine Sekunde.
Ja. Dann mache ich vielleicht mal weiter, bis du die Tür zumachst. Und zwar Lorenz Jüngling, ehemaliger Produktchef von der N26, fängt an als Chief Operating Officer, Managing Director beim Anlagestartup Moonfair an. Weiß nicht, bist du wieder da?
Ja, ich bin wieder da.
Kennst du Moonfair?
Ja, also ich habe sie jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber ein paar Mal schon von ihnen gehört und habe das auch schon, ich glaube, im Deutschen Startups Podcast ein paar Mal gehört von Sven und von Alex Hüsing. Aber ich habe auch noch nie wirklich was bei denen gemacht oder auf der Webseite irgendwas gemacht oder mir angeguckt. Aber es ist im Grunde genommen etwas, also es ist auch nichts, was wir beide wahrscheinlich so jeden Tag machen, weil es halt sich an Anleger richtet, die ab einer Summe von 200.000 Euro sich an Private Equity Deals beteiligen können.
Okay.
Ja, also deshalb ist es etwas, was man durchaus kennen kann, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also bei mir ist es nicht so, dass ich in diesen Asset-Klassen tagtäglich Anlagesummen hin und her schiebe und deshalb bei Moonfair jetzt schon Dauergast geworden bin.
Ich dachte, das bei dir am Tag.
Genau. Tagtäglich.
Genau. Interessant finde ich nur, dass da, und da siehst du, was Namen dann doch relevant sind. Als ich da drauf geklickt habe, heißt es, da hinter dem Team steht ein prominentes Team, zum Beispiel Bill Harris, CEO von PayPal. Jetzt kenne ich ja lange PayPal, der Name Bill Harris hat mir nie was gesagt, bin ich gegoogelt habe und der ist ein ganz, 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 ganz früher CEO von PayPal. Also ja. Gefühlt 20 Jahren.
Gut. Sag, waren das unsere News oder sollen wir noch die anderen News eingehen, die zum Beispiel bei Finletter unterwegs waren? Oder?
Das waren die News, die liebe Christina zusammengestellt hat.
Dankeschön, Christina.
Ja, haben wir noch Zeit oder wollen wir...
Von mir aus können wir noch kurz noch auf die News aus der
Kekse essen.
Mir egal. Wir können auch noch mal ganz kurz hier über die Finletter News drüber fliegen. Lass uns doch mal ganz kurz machen. Also Exporia geht auf die Vorwürfe im Immobilienskandal. Die haben, glaube ich, jetzt gerade zwei Dinge, die ihnen so ein bisschen um die Ohren geflogen sind. Ne? Ja. Lass mal einfach mal stehen, wie es da weitergeht. Dann kommt Berlin immer näher an London heran als Fintech-Standort, also lange Zeit diskutiert. Und ich glaube, das haben wir gerade auch schon ein bisschen diskutiert, als wir über Klarna gesprochen haben, dass es immer weiter vorangeht da in Berlin in Sachen Fintech. Also das wird, glaube ich, auch nicht aufhören. Siehst du wahrscheinlich genauso, ne?
Ja. Ja, ja. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, es wird jetzt noch stärker durch den Brexit.
Klar, der Brexit, jetzt endlich Klarheit, wird es, glaube ich, irgendwie noch ein Stück weit mehr treiben. Ja. Dann das Thema InsurLab Germany, kennst du ja auch, familiär verbunden, ein paar Leute aus Köln, ne? Ja. Arbeiten jetzt enger mit dem Bitkom zusammen und machen da ein paar Sachen zusammen unter Ass Kompakt, kann man da so ein bisschen was gucken. Dann etwas, was du, glaube ich, schon lange Zeit gefordert hast, dass Investments der Commerzbank sich dann auch in Produktzusammenarbeiten auszahlen und münden. Die kommen direkt, nutzt jetzt OptioPay als intelligente Auszahlungsoption. Ne?
Ist es 5 Jahre nach dem Investment?
Ich weiß nicht. Lass es uns einfach feiern und sagen so, wunderbar, endlich.
Super.
Glückwunsch an Markus und dann an Olli nach Berlin und an die Kollegen hier in Quickborn, die ja gar nicht so weit weg von mir hier sitzen. Ja. Und dann gibt es mittlerweile von der BaFin auch ein bisschen getrieben, Möglichkeiten, beziehungsweise nicht nur von der BaFin, sondern vom BDB, haben viele Fintechs, da war ich auch noch eine Zeit lang daran beteiligt, so eine Outsourcing-Richtlinie entworfen, gemeinsam mit Banken, sodass es halt in der Kooperation, du kennst das Thema ja auch, leichter wird, sowohl für die Bank als auch für das Fintech, dieses ganze Thema Vendor Risk Management Process und in die Systeme reinzukommen, standardisierter wird, dass man sich an so einer Art Leitfaden entlanghangeln kann. Also das ist echt eine ganz, ganz gute Arbeit, die Chris da vor allen Dingen wieder vorangetrieben hat, also Chris Bartz, danke dafür. Ja, dann gab es einen Fintech-Jahresrückblick bei Finanzszene, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, ne? Da ging es ein bisschen um N26 und dergleichen mehr. Dann haben wir noch News gehabt, dass die Deutsche Bank ein Leitfaden zur Sofortzahlung veröffentlicht hat, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber große Meldung, Scalable verwaltet Scalable mittlerweile 2 Milliarden.
Ja.
Schon echt fett, ne?
Ja, wobei, also fett, gut für Scalable. Ganz ehrlich, ich hätte vor 4 Jahren, als die ersten Robo-Advisor gekommen sind, viel mehr Volumen verwettet, das heute angelegt ist für Robo-Advisor im Vergleich zu dem, was jetzt gemacht ist. Weil Scalable ist mit Abstand Nummer 1, hat 2 Milliarden und dann kommt lange nichts und dann kommt der Rest. Von daher, das ist eigentlich ein Bereich, der aus meiner Sicht nicht wirklich abgehoben hat. Aus welchen Gründen auch immer.
Na, ich glaube, du musst dann aber auch die internen Robo-Advisor der Banken mitrechnen. Ne? Also da gibt es ja so ein paar durchaus von Fintego und auch die Comdirect und auch so jemand wie die Sutor Bank. Die haben ja durchaus auch an dem Thema profitieren können, ohne dass sie jetzt selber das Fintech gewesen wären. Und insofern glaube ich, dass das Thema durchaus eine größere Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber du hast recht, man hätte wahrscheinlich mehr, damals war es Wamo, die halt wahrscheinlich so die Nummer 1 in der Wahrnehmung jedenfalls waren und Ginmon und ein paar andere. Die sind dann halt eher hinten runtergefallen, jedenfalls in der Wahrnehmung. Ginmon gibt es aber immerhin noch. Wamo ist ja, glaube ich, aufgegangen in Money Farm.
Money Farm, genau.
Money Farm. Ja, nochmal zurück ganz kurz zu Scalable. Die haben ja einen anderen Ansatz gehabt am Anfang. Die gingen ja eher in Richtung Moonfair, nicht ganz so. Aber da war am Anfang, glaube ich, auch ein Mindestvolumen von 20 oder 40.000 Euro. Und mittlerweile sind die ja eher nach unten gegangen. Und ich hatte das Vergnügen mit Erik, den ich ja super nett finde. Echt ein smarter, netter, guter Typ. Die Chance bei Joel mal eine Stunde Podcast zu machen und da dann nochmal so ein bisschen erklärt, wie sie unterwegs sind, was sie jetzt tun. Und die haben natürlich auch ein bisschen Zeit und vielleicht auch ein bisschen Energie vergeudet, in Anführungszeichen, indem sie halt auch versucht haben, UK wachsen zu lassen. Das ist natürlich nicht ganz so erfolgreich und ist nicht so erfolgreich gewesen, wie sie es erhofft haben. Und haben halt jetzt durch die ING-Kooperation und durch die Kooperation mit Siemens doch einen ganz guten Wachstumspfad hingelegt. Ne?
Ja, auch ING kommt ja auch.
Ja, manche, ING und Siemens, das waren halt die beiden, absolut, ja. So, ich glaube, ansonsten können wir, glaube ich, so relativ schnell hier drüber hinweghuschen. Also ich sehe hier jetzt nichts super, super Spannendes mehr in den News vom Finletter in dieser Woche.
Bevor du weitergehst, zum Thema Robo-Advisor, eins nicht zu vergessen, weil ich liebe ja es eher mal zurückzuschauen. Wie gesagt, da kommt jetzt demnächst noch ein Artikel. Es gab ja vor irgendwie ein, zwei Jahren ganz große Tamtam angekündigt. Der Volksrobo-Advisor vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Kai Diekmann.
Ach, stimmt.
Mit Lenny Fischer von, ich glaube, XLBBW oder was auch immer, irgendwann im Westbanker und noch irgendjemanden. Mit ganz, 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 ganz großen Tamtam angekündigt. Nie wieder was von gehört.
Mhm, hast du recht. Gibt's irgendwie. Ja,
insofern auch das zeigt nochmal, was die Kollegen in München rund um Erik da bei Scalable alles geschafft haben. Auch natürlich mit dem Investment von BlackRock, wie die schnell groß geworden sind im Vergleich zu anderen, die vielleicht sogar eine viel größere potenzielle Marketing-Marktmacht hatten, aber es eben nicht geschafft haben, das auf die Straße zu bringen.
Also BlackRock hat auch selber nochmal ganz klar gesagt, das ist einfach ein Hammer, was die einfach auch an Türen öffnen können. Gar keine Frage. Ja, also das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja. Vielleicht eins ist mir gerade noch aufgefallen bei den letzten News, wo ich gerade hier so drüber gehuscht bin. Es gab einen ganz guten, etwas, was ansonsten auch von dir oder von Mike hätte kommen können, bei Finanzszene einen ganz guten Artikel von einem Gastautor, glaube ich, wie Apple Pay von den einzelnen Banken umgesetzt worden ist. Das war mal ganz, ganz interessant zu sehen, wer sich da, ich sag mal, mit Schema F zufrieden gegeben hat und dass der eine oder andere dann auch ein bisschen mehr gemacht hat. Also wie du das ja damals auch schon mal mit Michael im Fireside-Chat auf der letzten PEX hast herausarbeiten können, was die Deutsche Bank da gemacht hat und dass es ein paar gab, die sich halt weniger Mühe gegeben haben.
Ne? Ja, wobei ich möchte das ein bisschen noch neutralisieren, weil was heißt mehr Mühe geben versus weniger Mühe geben? Der liebe Arnulf Käse hat ja in so einem Slack-Channel bei uns so einen Kommentar losgelassen.
Den man kann wiederholen. Man kann sagen, man kann nicht so viel falsch machen.
Genau, weil Apple da doch sehr rigide ist und relativ viel Vorschriften macht. Das heißt, Apple sorgt alleine dafür, dass da ein Mindestmaß an guter User Experience da ist und man kann sich entscheiden, folge ich dem, was Apple schon vorgibt, was schon sehr gut ist im Vergleich zu vielleicht dem einen oder anderen Inhouse-HCE-App, oder mache ich noch 1, 2, 3 Sachen obendrauf und mache es noch einen Tick besser. Aber insofern alleine, dass Apple schon quasi die Minimum Requirements, die schon sehr hoch sind im Vergleich zu dem ein oder anderen Produkt der Banken, vorschreibt, ist alleine schon eine sehr, sehr gute Umsetzung von Apple Pay sichergestellt.
Ja, absolut. Jochen, das war das Jahr 2019 im Podcast. Ich weiß gar nicht, wie viel Minuten und Stunden wir gemacht haben. Könnten wir nicht noch mal kurz gucken? Ich weiß es gar nicht. Sehen wir das bei SoundCloud? Ich weiß nicht, ob wir die Playlist
aktualisiert haben. Wir müssen die Anzahl der gepublishten Podcasts nehmen, mal im Durchschnitt 60 Minuten. Müssen wir mal offline machen. Können wir vielleicht nochmal einen schönen Artikel machen. Aber wir haben ja aus meiner Sicht das Highlight Transactions dieses Jahr gehabt, wo wir dann noch einen weiteren Podcast-Content-Lieferant bekommen haben, mit dem ich der Keynote, unter anderem letzte Woche die von Christoph Bornstein im Podcast. Und das geht gerade so weiter mit der PEX, die ja schon vor der Tür steht. Also wir haben ja immer schöne externe Content, den wir neben uns beiden beziehungsweise erweiterten Team hier als Podcast veröffentlichen können.
Also wir haben angefangen mit der Version 191 Anfang des Jahres, nur so für dich zum Gefühl. Und wir sind bei der Nummer 240.
Ja, aber dann noch die AMAs dazu, die
Thing. Ja, also ich will nur sagen, wir sind so bei irgendwie 49 Ausgaben dieses Jahr, die wir so gemacht haben, plus die Ask Me Anything. Es war echt eine ganze Menge Content dieses Jahr. Super.
Ja.
Freut mich.
Gut, dann nochmal den Dank an unsere lieben Sponsoren, Mastercard, FinCompare und smartsteuer.de/fintech. Und demnächst, mal gucken, ob wir es schaffen, mit dem Team nochmal eine Weihnachts- oder Jahresendfolge aufzunehmen. Ansonsten hört ihr uns im neuen Jahr mit hoffentlich neuem Content, mehr Content. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid über die ganzen Wochen und Monate. Wenn ihr Feedback geben wollt, wir haben, glaube ich, noch, André, diese Marktforschung auf der Website offen, oder?
Nee, ich glaube, die ist abgelaufen.
Ist abgelaufen, okay. Ich glaube, könnte da kein Feedback mehr geben, aber wir haben schon relativ gutes Feedback bekommen. Vielen Dank dafür, die es gemacht haben. Und haben wir auch alles gelesen. Dann auf ein neues Jahr.
Genau, auf ein neues Jahr und ich glaube, wir haben unsere Soundprobleme einigermaßen in den Griff bekommen. Das war so ein Thema für 2019.
Ja, durchwachsen. Es gibt ja immer wieder Rückschläge.
Sagte einigermaßen.
Ja, okay. Ja, dann mach's mal gut und macht ihr es mal gut, liebe Hörer, und bis zum nächsten Jahr.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
So.
Wie lange haben wir denn gehabt?